Willkommen bei Allmächt, Bamberger Gespräche über Gott und die Welt.
In dieser Staffel unseres Podcasts geht's um endlich Leben, im Angesicht des Todes Leben gestalten. Und gemeinsam mit inspirierenden Gästen gehen wir diesem Thema auf den Grund.
Am Mikro sind für euch Lilly Reibenspieß
und Claudia Allraum.
Allmächt, Claudia. Als ich so in der 6. oder 7. Klasse war, ist von einem Freund von mir, der damals auch in meiner Klasse war, die Mama ganz plötzlich verstorben. Und das war für mich, aber auch für uns als Klasse damals ein sehr einschneidendes Ereignis. Und hattest du schon mal irgendwelche Erfahrungen damit?
Ja, eigentlich in gewisser Weise schon. Ich bin ja Mutter zweier Kinder und vor einiger Zeit ist aus der Krippengruppe meines kleineren Sohnes die Mutter einer Zweijährigen ganz plötzlich verstorben. Und es war dann auch für das ganze Umfeld ein großer Schock, für die Familie natürlich sowieso. Aber wir wussten alle erstmal überhaupt nicht genau, wie gehen wir jetzt mit diesem Kind um? Wie sprechen wir über den Tod ihrer Mutter mit ihr? Und auch die Erzieherinnen und Erzieher waren wirklich sehr verunsichert in der Situation und hatten dann erst einmal Schulungsbedarf, weil sie einfach nicht wussten, wie sie jetzt mit dem Kind umgehen sollen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Viele sind in so einer Situation verunsichert und wissen überhaupt nicht so richtig, wie man mit dem trauernden Kind über den Tod des Angehörigen sprechen soll oder auch wie Kinder überhaupt trauern. Und deswegen haben wir uns heute eine Fachfrau zu dem Thema eingeladen.
Genau, Stefanie Witt-Lörs ist Expertin für dieses Fachgebiet. Sie ist nämlich Trauerberaterin. Sie leitet das Institut dell'Anima, aber auch das Projekt Leben mit dem Tod, trauernde Familien begleiten. Stefanie Witt-Lörs teilt ihr Wissen in zahlreichen Vorträgen, Beratungen, aber auch Büchern. Was ist denn eigentlich Trauer? Was kann man sich denn darunter eigentlich vorstellen? Weil das ist ja für jeden wahrscheinlich trotzdem was anderes.
Ja, erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Und wenn ich kurz anklinken darf an die Beispiele, das ist genau typisch, dass eigentlich jeder von uns auch schon Trauer erlebt hat, ob es im Kindergarten, in der Schule ist. Und ja, wir sprechen über Trauer, aber letztendlich ist die Definition, was ist eigentlich Trauer, gar nicht so eindeutig. Wenn ich in Fortbildungen genau diese Frage stelle, was ist Trauer? Dann kommen zur Antwort ganz häufig erstmal Trauerreaktionen. Also das ist eine Emotion. Das ist, wenn jemand stirbt. Und tatsächlich würde es uns auch als Gesellschaft wirklich helfen, wenn wir mehr Wissen zu Trauer hätten, um einen bestmöglichen Umgang für uns selber, aber auch mit den uns anvertrauten Kindern hätten. Trauer bedeutet eben nicht nur, wenn jemand gestorben ist, sondern es gibt verschiedene Traueranlässe, die einen Verlust bedeuten. Also Trauer ist erstmal eine ganz natürliche Reaktion auf einen Verlust. Und dieser Verlust kann eben eine Sache sein. Es kann eine Person sein, es können aber auch Lebensträume, Lebensperspektiven sein. Vielleicht schauen wir gleich noch mal ein bisschen mehr dahin, was Traueranlässe sein können. Denn meine Erfahrung ist, wenn ich Fortbildungen gebe, ich war jetzt gerade in einem SAPV-Team, wo viele Ärzte dabei waren. Davor habe ich eine Fortbildung für Lehrer gemacht. Wenn wir klären, wie viele Traueranlässe es gibt und uns mit Trauerprozessen beschäftigen, können wir an ganz, ganz vielen Stellen Kinder, Jugendliche, aber eben auch Erwachsene unterstützen, weil dann verstanden wird, wie häufig eigentlich Menschen trauern und wie oft wir vielleicht auch selber schon getrauert haben.
Sie haben jetzt über die verschiedenen Traueranlässe gesprochen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf Ihre Arbeit in der Trauerarbeit zurückgehen und auf Ihre Person. Sie haben ja ursprünglich Philosophie und Romanistik unter anderem studiert und sind dann lange Zeit als Eventmanagerin tätig gewesen. Aber dann haben Sie irgendwann das Thema Trauer zum Beruf gemacht. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig, dass Sie sich jetzt so intensiv damit beschäftigen? Oder gab es Anlässe, die Sie dazu gebracht haben, zu sagen, damit möchte ich mich jetzt beruflich beschäftigen?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, denn ich war als Kind schon betroffen von vielen Trauersituationen, weil ein Geschwister schwer krank war und ich mitbekommen habe, dass andere Mitpatientinnen gestorben sind. Aber ich konnte es nur deuten. Ich war Kind, es wurde eben nicht darüber gesprochen. Letztendlich war ich mit diesen Fragen alleine. Und ich bin auch Mutter von 3 beziehungsweise eben 4 Kindern. Wir haben auch ein Sternenkind. Ja, da. Und unsere 3 Kinder, der Jüngste war damals 2 Jahre. Da war die Frage, nehmen wir ihn mit zur Beerdigung, was wir getan haben, was allerdings zu dieser Zeit dazu geführt hat, dass viel Unverständnis uns begegnet ist. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich müsste mich auch eben für meine Kinder noch mehr und intensiver mit diesem Thema befassen. Habe lange Zeit ehrenamtlich im Hospiz gearbeitet als Sterbebegleiterin und dann erfahren, dass da auch Kinder, Jugendliche gar noch nicht so gesehen wurden. Und habe so das Bedürfnis gespürt, da einfach auch eine Lücke ein Stück zu öffnen und zu begleiten. Und intensiviert wurde tatsächlich der letzte Anschub aus dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zu gehen, war, dass der Freund meines Sohnes, damals 6 Jahre, plötzlich bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, gestorben ist und das Umfeld, wie das auch gerade beschrieben wurde, unglaublich hilflos und ohnmächtig war, erstarrt ist und eigentlich nichts tun wollte in dieser Situation aus dieser Hilflosigkeit heraus. Und das war so für mich der letzte Anstoß zu sagen, nee, das ist ein Thema, das müssen wir mehr in diese Gesellschaft holen.
Ja, sehr bewegend, Ihre Geschichte, wie Sie zu dem Beruf gekommen sind. Aber tatsächlich ist ja Ihr Beruf jetzt auch kein klassischer Beruf, den man jetzt schon im Kindergarten oder in der Grundschule wählen würde. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie können wir uns denn so einen Tag oder eine Woche bei Ihnen als Trauerbegleiterin vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen anders als in anderen Berufen. Ich fange schon morgens auch immer um 8 Uhr an. Das heißt, da kommen die ersten Klienten. Viele Leute sagen dann, ja, aber du begleitest doch im Fokus Kinder und Jugendliche. Ja, doch der Ansatz ist tatsächlich systemisch orientiert. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Denn Kinder, Jugendliche sind ja immer in Systeme eingebettet. Und wenn Bezugspersonen zu wenig Informationen haben, dann kann das natürlich auch im System ganz schnell zu Missverständnissen, Konflikten führen, die vermeidbar wären, wenn mehr Informationen da wären. Und die Erfahrung zeigt eben auch, dass oftmals nicht reflektiert wurde, was man als Kind für Trauererfahrungen hatte. Das heißt, morgens kommen häufig Mütter, Väter, aber auch Großeltern, die Beratung brauchen. Oder auch letzte Woche war eine Schule da, da waren 5 Schulsozialarbeiter. An einem anderen Tag waren die Pädagogen und Lehrer der Schule da, weil eben in einer Klasse in einer Woche 2 Jugendliche gestorben sind und die Schule eben auch sehr hilflos diesem Thema gegenüberstand. Und dann gibt es eine kurze Mittagspause und da werde ich meistens telefonisch angefragt beziehungsweise muss viele E-Mails beantworten. Und am Nachmittag geht es dann weiter mit Kindern und Jugendlichen. Und am Abend gibt es auch häufig Gruppen. In unserem Angebot gibt es eben 2 Kindertrauergruppen, es gibt eine Jugendgruppe, es gibt 2 Witwengruppen für junge Witwen, einen Männerstammtisch. Also der Tag ist sehr voll. Ich habe jeden Tag viele, viele Anfragen und wir können leider schon gar nicht mehr alle Anfragen annehmen. Und das Traurige dabei ist tatsächlich, dass es nicht so viele Angebote gibt, wo wir Menschen weiterhin verweisen können. Und auch die Angebote, die es gibt, sind auch zum Teil überlaufen. Das ist gerade eine Situation, die sehr unbefriedigend ist, weil die Menschen, die bei uns anfragen, Menschen sind, die wirklich in einer tiefen, tiefen Lebenskrise stecken, wo große Belastungen da sind für die ganze Familie. Und es auch Menschen sind, wo niemand gestorben ist in der, ich sag mal, richtigen Reihenfolge, nämlich weil er alt ist. Bei uns fragen Menschen an, weil jemand viel zu früh gestorben ist. Das heißt, Kinder sind gestorben, Jugendliche oder eben Elternteile. Und was uns auch ganz wichtig ist, wir setzen schon an, so früh wie möglich. Das heißt, nicht erst, wenn derjenige gestorben ist. Viele kommen dann erst zu uns, aber bei uns gibt es eben auch die Möglichkeit, und die habe ich gestern schon wieder eine Anfrage bekommen, eben von einem Palliativteam, eine Mama wird sterben. Und dann ist es schön, wenn ich eben auch diese Elternteile, die sterben oder Kinder, wenn wir die schon kennenlernen und da auch schon den Trauerprozess unterstützen können, weil das eine ganz wichtige Zeit ist. Und da wäre es einfach gut, wenn es mehr solche Angebote geben würde, damit die Menschen in solchen Situationen auch aufgefangen werden können.
Sie haben ja schon beschrieben, wann so ein Trauerprozess oder so eine Trauerbegleitung mitunter schon beginnen kann, nämlich bevor ein Mensch stirbt. Wenn dieser Prozess dann einsetzt, wie gestalten Sie ihn denn? Was sind denn so Schritte, die ja üblicherweise in so einem Trauerprozess oder einem Begleitprozess vorkommen? Und wie endet vielleicht auch eine Begleitung von Trauernden?
Ja, Trauerprozesse sind erstmal viel länger, als früher auch angenommen wurde. Man hat ja früher auch gedacht, die sind irgendwann ganz beendet. Inzwischen weiß man, wenn ein Mensch, der sehr nahe stand, wo eine enge Beziehung war, dass diese Trauerprozesse nie ganz enden. Und wenn wir eine Diagnose haben, dann beginnt ja schon der Trauerprozess. Denn mit der Diagnose verändert sich ja der Alltag. Der Mensch an sich verändert sich. Manchmal äußerlich ja auch sehr, körperliche, auch oftmals geistige Fähigkeiten gehen nach und nach verloren. Also im Grunde ist es auch so, dass viele Verluste gleichzeitig da sind, die von einem System eben bearbeitet werden müssen. Der Einstieg in so eine Trauerbegleitung ist für mich erstmal ein ganz intensives Erstgespräch mit Bezugspersonen. Ohne die Kinder. Ja, ohne die Kinder, weil ich dann Dinge auch erfragen kann, die Eltern oder Großeltern eben nicht benennen würden, wenn das Kind dabei ist. Was aber eben doch wichtig ist im Trauerprozess. Und wenn ich da wichtige Vorinformationen bekommen habe, auch Ängste zum Beispiel erfragt habe, das ist ganz häufig der Fall, wenn eine junge Mutter stirbt, ja, und das Kind ist vielleicht 3 oder 4. Wie kann ich denn einem Kind überhaupt erklären, was jetzt passiert? Ja, also da sind viele Informationen nötig. Also Trauerbegleitung bedeutet erstmal Informationen, Sachinformationen geben, die häufig schon sehr entlastend sind, wenn Betroffene hören, ach, das ist normal, dass das Kind vielleicht aggressiv ist, dass wir zwar noch gar nicht über das Thema gesprochen haben, aber das Kind natürlich wahnsinnige Antennen hat, intuitiv versteht, da ist irgendwas anders als sonst. Auch sogar sehr junge Kinder, die noch nicht so viele kognitive Fähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten haben, die verstehen schon, dass sich was verändert hat, dass der Alltag sich verändert hat, dass Reaktionen von Bezugspersonen anders sind. Und all diese Informationen müssen eben an Betroffene und das Umfeld so weitergegeben werden, dass es auch demjenigen, der zu uns kommt, angepasst ist. Also, dass wir die Sprache finden, die der Mensch auch versteht, dass wir das gut erklären, dass wir das kindgerecht, wenn die Kinder aufgeklärt werden, erklären. Und dann geht es weiter, erstmal auch zu verstehen, dass wirklich diese Diagnose im Raum steht oder dass wirklich jemand gestorben ist. Das ist häufig erstmal ganz schwierig zu begreifen. Und dieses Begreifen, das ist so der Schritt, den wir auch unterstützen, zu begreifen, dass dieser Mensch sterben wird oder eben schon gestorben ist. Und das ist eben auch für Kinder wichtig zu verstehen, dass die Mama nicht gestorben ist, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe oder der Mama gewünscht habe, die soll sterben, sondern dass das eine Erkrankung war und dass man die auch feststellen kann und manche Erkrankungen eben leider nicht zu heilen sind. Und da ist es eben auf der anderen Seite wieder ganz, ganz wichtig, auch Ressourcen anzuschauen, mit Menschen an ihren Ressourcen zu arbeiten, neue aufzudecken, zu gucken, wo ist das soziale Umfeld, wie viel verstehen die, wie fühlen Menschen sich da aufgehoben oder werden sie gemieden, was leider ja auch ganz häufig der Fall ist. Also das heißt, ein Thema in der Trauer sind die Trauergefühle, die Gefühle, die mit diesem Prozess verbunden sind, und die sind sehr, sehr, sehr vielseitig und vielfältig. Es geht auch darum, die Gedanken anzuschauen, denn auch Gedanken verändern sich im Trauerprozess. Ja, es können Gedanken sein wie, mir passiert immer was Schlimmes, unserem ganzen Familienkreis passiert immer was Schlimmes, oder die Warum-Frage, warum passiert uns das, wieso passiert uns das? Also diese Gedanken anzuschauen und zu gucken, sind das auch Gedanken, die wir vielleicht ausräumen können, wenn die sehr belastend sind. Dann geht es eben auch darum, und das ist auch ein sehr anstrengender Prozess, ich habe ja jetzt nur gerade mal so ein paar in Anführungsstrichen Überschriften benannt, die aber insgesamt schon sehr facettenreich sind und sehr viel innere und äußere Kraft kosten. Und das bedeutet eben auch, ein großes Thema ist die Anpassung. Sich anzupassen an das, was jetzt im Leben in den Fokus gerückt ist. Und wenn wir einsteigen und es eine Diagnose gibt, dann ist dieser Anpassungsprozess ja permanent. Durch diese Erkrankung verändert sich manchmal ja jeden Tag, jede Stunde was. Und daran müssen Menschen sich anpassen. Und da entstehen auch sehr, sehr viele Fragen. Ich habe oft Kinder, die ich, wenn dann irgendwie klar ist, die Kinder haben verstanden, das ist eine unheilbare Erkrankung, derjenige wird sterben, dann gehen Erwachsene häufig davon aus, dass zum Beispiel die ganze Schule wissen muss, was los ist, oder auch wenn die Mama gestorben ist. Und das ist eben nicht so. Wir müssen in jedem Fall, wie Sie es ja auch eben schon gesagt haben, Frau Alraun, ganz individuell schauen, weil jeder seine eigene Biografie mitbringt, die eigenen Bindungen. Und es kann sein, dass ein Kind sagt, nein, ich möchte nicht, dass meine Klasse weiß, dass die Mama so schwer krank ist oder dass mein Papa gestorben ist. Und Kinder haben dann so Fragen, vielleicht auch mal ein praktisches Beispiel. Ich hatte jetzt einen Jungen, wo der Vater sterbend war. Und ich habe gesagt, wenn der Papa stirbt, wovor hast du denn die größte Angst? Und er hat gesagt, ja, wenn ich mit ihm alleine bin, weil ich dann ja gar nicht die Nummer vom Bestatter habe. Also das zeigt nochmal dieser Ausdruck, welche Angst hast du, dass es ja eigentlich eine unbegründete Angst ist, weil das ja nicht der nächste Schritt ist. Oder Kinder sagen, ja, wenn die Mama gestorben ist, möchte ich das erst erfahren, wenn ich aus der Schule komme. Andere Kinder sagen, ich möchte in der Schule abgeholt werden. Und das ist eben individuell. Und wir können aber die Antworten und Bedürfnisse, die Kinder haben, nur wissen, wenn wir darüber sprechen und diese erfragen. Das heißt, Eltern müssen eben auch ermutigt werden, Bezugspersonen müssen ermutigt werden, dieses Thema ganz konkret anzusprechen, um tatsächlich bedürfnisorientiert für die Kinder und das ganze System da zu sein.
Ja, wirklich sehr interessant, Ihre Arbeit. Und da Sie ja so verschiedene Einblicke haben in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch in die Arbeit mit den Begleitpersonen oder den Eltern, wie sieht es denn eigentlich aus, trauern Kinder und Jugendliche denn eigentlich anders als Erwachsene? Haben Sie da Erfahrungen oder wie ist da Ihre Einschätzung dazu?
Ja, das ist ja immer so ein Thema, was ganz häufig benannt wird. Kinder trauern anders. Natürlich gibt es Unterschiede, weil eben die kognitiven und emotionalen Fähigkeiten je nach Entwicklungsstand von Kindern unterschiedlich sind. Diese Themen, die wir gerade ganz kurz angesprochen haben, also tatsächlich zu verstehen, dass jemand gestorben ist, diese Gedanken und Gefühle dazu auszudrücken, Ressourcen zu erarbeiten, sich anzupassen, sich Gedanken darüber zu machen, wo ist derjenige, der gestorben ist, das ist immer natürlich entwicklungsentsprechend. Aber diese Themen, die werden, und das ist eben das Interessante, die werden letztendlich von allen Menschen immer mal wieder bearbeitet in ihrem Trauerprozess. Und Trauerprozesse, wenn Kinder auch ganz jung sind und den Verlust von Mama, Papa oder einem Geschwister erfahren, die bearbeiten diese Themen der Trauer mit zunehmender Entwicklung auch immer wieder. Ja, ich hatte jetzt einen 14-jährigen Jungen, dessen Schwester, Zwillingsschwester, mit 6 Monaten gestorben ist. Und er mit 14 eben zu mir kam, um diese Trauer, um diese Schwester auch nochmal zu bearbeiten, diese Themen mit den kognitiven und emotionalen Fähigkeiten, die er hat, jetzt nochmal anzuschauen. Das heißt, die Themen werden von allen Menschen immer wieder so, wie sie gerade können, bearbeitet. Und der Ausdruck, wenn Kinder jung sind und erfahren, die Mama ist gestorben, der ist manchmal für Erwachsene ein bisschen irritierend. Wenn ich zum Beispiel einem Kind sage, deine Mama ist gestorben, die kann jetzt auch nicht mehr wiederkommen, dann kann es sein, dass das Kind wirklich auch mit Weinen oder Schreien reagiert und aber 2 Minuten später sagt, und kann ich jetzt zum Tim zum Spielen gehen oder kriege ich jetzt mal ein Eis, da hätte ich Lust drauf. Das heißt, Kinder springen, so wird es auch in der Literatur immer mal wieder beschrieben, in eine Trauerpfütze rein und auch ganz schnell wieder raus. Wenn ich das aber als Erwachsener nicht weiß, dann deuten Erwachsene diese Reaktion häufig als, das Kind hat nicht verstanden, was passiert ist. Und das ist nicht so. Das Kind hat meistens schon ganz gut verstanden, was ist, aber sorgt halt für sich. Es merkt so, das ist jetzt eine Überforderung. Meine Mama ist tot, ich muss jetzt gut für mich sorgen und mir hilft jetzt vielleicht gerade mit Tim zu spielen. Und deshalb ist eben das, was ich auch zu Anfang gesagt habe, so wichtig, dass wir Eltern und Bezugspersonen über diese Reaktionen und über diese Verhaltensweisen informieren, damit die eben so auch eingeordnet werden, dass es für die Kinder hilfreich ist, da begleitet zu werden. Dazu gehören zum Beispiel auch Informationen, und das wäre in so einem Erstgespräch, wenn ich mit Vätern, Müttern oder wir haben auch gerade 4 Großelternpaare, die ihre Enkelkinder großziehen müssen, weil es keine Eltern mehr gibt. Die brauchen einfach die Informationen. Möglicherweise ist das Kind auch wütend, aggressiv, macht Sachen kaputt. Oder ich sage ganz oft, möglicherweise schläft das Kind auch gar nicht gut oder steht am Abend 10-mal auf und eigentlich ist das die Zeit, wo sie sich gerade ein bisschen erholen wollen, weil sie ja auch trauernd sind. Das ist nervend und vielleicht merken sie auch eine Ungeduld dem Kind gegenüber. Und dann erkläre ich, dass natürlich das Kind, wie die Erwachsenen auch, durch diesen Tod verunsichert sind. Also diese Grundsicherheit in die Welt ist verloren gegangen und das Bedürfnis nach Sicherheit steckt dahinter und auch ein Stück Kontrolle. Ich muss mal gucken, die Menschen, die jetzt noch leben, geht es denen gut? Ja, oft fragen Kinder dann auch, Mama, wie geht es dir? Fühlst du dich gut? Weißt du was, ich räume mal die Spülmaschine aus, was das Kind vielleicht noch nie gemacht hat. Das heißt, Kinder übernehmen häufig eben auch Verantwortung für die Erwachsenen, um sie zu schützen. Und häufig werden auch aus diesem Grund Trauerprozesse verschoben, also um das Überleben des Systems zu sichern. Also ich nehme meine eigene Trauer ein bisschen zurück, denn wenn jetzt auch noch der Papa stirbt, ja dann, das wissen auch Kinder, wer soll denn dann für mich sorgen? Ja, also nehme ich mich ein Stück zurück. Oder ich bin eben so unsicher und stehe 100-mal auf, um zu gucken, ob es dem Papa noch gut geht. Und ich brauche eine Sicherheit. Und wenn diese Informationen auch an Bezugspersonen weitergegeben werden, dann kann da schon ganz viel Entlastung passieren. Wir können Strategien erarbeiten, wie dieses Kind einfach auch wieder ein Stück Sicherheit finden kann und somit natürlich auch die Bezugsperson Entlastung finden kann. Das bedeutet eben, dass wir am besten schon präventiv in Kindergärten und Schulen gehen sollten, um eben dieses Wissen weiterzugeben. Ich hatte jetzt einen Fall, der passt nochmal ganz gut hier in diesen Rahmen, wo eben im Kindergarten auch ein Papa gestorben ist und ein Junge immer wieder Beerdigung gespielt hat mit der Tochter dieses verstorbenen Vaters. Und eben das Team dieser Kita sehr überfordert war und dann vor lauter Angst verboten hat, dass das gespielt wird. Ja, und das ist genau das. Wir müssen einfach die Menschen, die sich um unsere Kinder kümmern, wir müssen die fit machen, wir müssen denen Sicherheit geben, damit eben Kinder, und das ist das auch nochmal zur Frage am Anfang, was ist der Unterschied? Wir müssen eben Kinder so begleiten, dass sie über ihr Verhalten, weil wenn nochmal verbale und kognitive Fähigkeiten nicht so entwickelt sind, dass sie darüber eben auch über das Spielen das, was ihnen begegnet, bearbeiten können. Und das fehlt einfach, weil die Angst vor diesem Thema so groß ist. Und ganz häufig habe ich Eltern, Bezugspersonen, die zur Trauerfeier ihres Partners, ihrer Partnerin müssen und Kinder da sind, die noch nie vorher auf einer Trauerfeier waren. Also wie soll ich denn dann meinem Kind überhaupt erklären, was auf es zukommt? Und auch das ist Information. Ja, also auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis. Ich hatte eine Mutter, die hatten die Trauerfeier am nächsten Tag vor sich. Das Kind war 7 Jahre alt, der Papa eben gestorben. Und die Mutter sagte, nein, der möchte überhaupt nicht auf die Trauerfeier morgen gehen. Und das geht doch nicht, doch sein Papa, der muss doch mitkommen. Und machen Sie doch mal was. Und dann habe ich das Kind mitgenommen und habe gesagt, Mensch, morgen ist ja die Trauerfeier und du magst gar nicht mitgehen. Du hast bestimmt einen ganz wichtigen Grund, warum du das nicht möchtest. Und magst du mir den vielleicht erzählen? Ja, und dann hat das Kind gesagt, ja, meinst du denn, ich will sehen, wie der Papa nackt auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird? Also diese Vorstellung, die das Kind hatte, was kommt auf mich zu, war eine völlig andere als das, was natürlich die Realität bedeutet. Das heißt, auch da fehlte ganz schlicht und einfach Aufklärung. Und nachdem das geklärt war, war das überhaupt kein Problem mehr für das Kind, an der Trauerfeier teilzunehmen. Aus dem Grund habe ich ja auch so ein Kartenset entwickelt und auch ein Memory, wo diese Themen mit Bildern oder eben Illustrationen sachlich erklärt werden können. Und da merke ich, das ist oft eine Stütze auch für viele Erwachsene. Und inzwischen eigentlich sollte das Fotoset für Kinder und Jugendliche sein. Aber ich höre immer mehr Erwachsene, die sagen, oh, wir brauchen das auch, auch sogar Hospize. Weil hier ist nochmal sachliche Erklärung, kurz und knapp. Und auf dieser sachlichen Basis können wir erstmal weiter aufbauen. Jetzt habe ich aber ganz lange schon geredet.
Ich würde noch mal ganz gerne kurz auf das Thema zurückkommen, wie kann man Kinder unterstützen, wenn sie trauern, weil Sie haben es gerade schon gesagt, was können Lehrkräfte vielleicht auch tun, um auf so eine Situation zu reagieren, aber wie könnte ich zum Beispiel als Familienmitglied einem Kind dabei helfen, wenn es trauert? Gibt es da so Schritte, wo man sagt, das sind No-Gos, das sollte man vielleicht besser nicht machen, und andererseits gibt es da so Möglichkeiten, es dem Kind einfacher zu machen, einen Trauerraum zu geben?
Ja, ganz, ganz grundsätzlich ist Ehrlichkeit ganz wichtig. Also Fragen, die Kinder haben, ehrlich zu beantworten und dem Kind auch zu vermitteln, du darfst mir alle Fragen stellen. Also wenn Kinder zu mir kommen das erste Mal, sind das genau die grundlegenden Dinge, die ich auch Kindern sage. Du darfst mir jede Frage hier stellen, keine Frage ist zu doof. Aber ich habe auch nicht immer eine Antwort auf deine Fragen. Auch das, wir neigen manchmal dazu, gerade auch in diesem Kontext Tod und Trauer, glauben Erwachsene häufig, ja, wir müssen auch alle Fragen beantworten können, die Kinder stellen. Und das geht ja nicht. Wir wissen eben nicht 100% ganz genau, was passiert nach dem Tod. Also gibt es eine Jenseits oder eben auch nicht. Es ist eine Glaubensfrage. Und auch das müssen Kinder lernen dürfen, also auch mit Fragen und offenen Antworten zu leben. Aber sie müssen sich darauf verlassen können, dass die engsten Bezugspersonen oder eben auch Bezugspersonen in Systemen ehrlich mit ihnen umgehen. Nur dann können Kinder ja auch Vertrauen finden und auch solche Fragen, die ja oft nicht einfach sind, stellen. Dann eben auch zu sagen, du darfst alle diese Fragen stellen und wenn ich dann auch mal weine, dann hat es nichts damit zu tun, dass du was falsch gemacht hast, sondern dass das Thema mich auch berührt. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen der Spagat zwischen dem Kind auch zu vermitteln, ja, wenn ein Mensch gestorben ist, dann macht das was mit mir, auch mit mir als Mama. Ich erlebe viele Eltern, die dann sagen, ja, aber das Kind soll nicht mitbekommen, dass ich weine. Das soll nicht merken, dass ich traurig bin. Und das halte ich also tatsächlich für falsch, weil wenn Kinder den Eindruck bekommen, jemand aus dem Umfeld ist gestorben und alles geht genauso wie vorher weiter, was bedeutet das für das Wertesystem des Kindes? Wie wichtig ist denn dann ein Mensch, mit dem ich lebe, wenn überhaupt nicht beachtet ist, wenn er plötzlich nicht mehr da ist? Und Eltern dürfen eben auch zeigen, dass sie traurig sind. Das ist im Grunde auch die Erlaubnis für Kinder, eigene Emotionen und eben auch Fragen stellen zu dürfen. Und oft haben Eltern dann auch Angst, ja, aber wenn ich dann weine, dann hört das nie mehr auf. Also ich mache diese Arbeit schon lange und es ist noch nie vorgekommen, dass jemand nicht mehr aufgehört hat zu weinen. Und man kann Kindern dann auch erklären, ja, unsere Tränen, die wir weinen, die sind sogar ganz wichtig. Wenn ich nämlich weine, werden sogar Giftstoffe aus dem Körper ausgeschwemmt. Also es hat sogar eine gute Funktion. Wenn jemand eine Zwiebel schält, passiert das nicht. Also, und der Effekt beim Weinen ist natürlich auch, wenn ich doll weine, irgendwann bin ich sehr müde. Und wenn was Schlimmes passiert ist, ist es häufig sehr schwer einzuschlafen oder überhaupt Ruhe zu finden. Und letztendlich hilft mir das Weinen auch, zum Beispiel einzuschlafen oder mich entlastet zu fühlen oder auch Nähe zu anderen Menschen als Brücke zu finden. Also das heißt, ehrlich sein, offen sein für Fragen, keine Angst vor Fragen, die dann vielleicht auch heißen können, Mama, und wann stirbst du jetzt? Sondern damit auch ein Stück humorvoll umzugehen und zu sagen, das ist eine wichtige Frage, hör mal, habe ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt. Also wir müssen das gar nicht immer so groß und schwer machen, das liegt auch an uns. Und da sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Wenn ich als Elternteil viel über das Thema weiß, kann ich eben auch viel sicherer und lockerer und vielleicht auch humorvoll mit diesem Thema umgehen. Und ich erlebe dann hier auch Eltern und Kinder, die anfangen, sich darüber zu unterhalten. Wie möchtest du denn mal begraben werden? Soll es jetzt die Urne sein oder der Sarg? Möchtest du, dass der bemalt wird oder nicht? Möchtest du die Strandtasche mitnehmen, die du immer magst? Oder was soll ich dir sonst noch in den Sarg tun? Und dann ist das Thema ganz normal in unserer Mitte, wo es auch hingehört, zu unserem Alltag, zu unserem Leben, was irgendwann zu Ende sein wird. Und dann ist auch möglich, dass wir uns bestmöglich voneinander verabschieden können und vielleicht eben auch im Vorfeld Dinge tun, die wir sonst vielleicht nicht tun würden. Also nochmal reflektieren, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Ist es jetzt wichtiger, das Badezimmer sauber zu machen oder vielleicht doch lieber mit dem Kind mal eine Runde spazieren zu gehen und das Badezimmer später zu machen oder eine Woche einfach so zu lassen? Ja, also es hilft uns tatsächlich ja auch, wenn wir uns das Thema in den Alltag holen, intensiver auch zu leben und das in den Fokus zu rücken, was vielleicht wichtig ist und das im Jetzt zu erkennen, nicht erst, und das erlebe ich leider eben oft, wenn Trauernde bei mir sitzen, dass es oft erst im Nachhinein erkannt wird, hätte ich doch lieber mit demjenigen noch das und das gemacht, hätte ich ihm doch gesagt, dass ich ihn so liebe, hätte ich ihm doch mal gedankt für das, was er alles getan hat, hätte ich doch Ideen verwirklicht, die wir beide hatten. Ja, also das können wir, wenn wir da nochmal uns anders auch als Gesellschaft fokussieren, auch sehr bereichernd, können wir tatsächlich den Tod im Leben nutzen.
Wir haben jetzt zum Schluss noch eine Abschlussfrage an Sie, die stellen wir all unseren Gästen. Und zwar geht es nämlich um die Frage, wie sieht denn der Himmel für Sie persönlich aus?
Also ich denke mir, der Himmel ist vielleicht nicht der Himmel, sondern es ist ganz anders. Nämlich irgendwie so, dass es uns gut geht, aber wir vielleicht eben unseren Körper nicht mehr haben und es eine andere Dimension gibt. Das ist eine Vorstellung, die ich habe. Aber ich erlaube mir, wie ich es ja eben auch schon angedeutet habe, andere Vorstellungen, so wie ich sie gerade an dem Tag, den ich gerade lebe, auch brauche. Und manchmal sehe ich auch Jenseitsvorstellungen bei Menschen, die sagen, ach, mir ist gestern ein Schmetterling begegnet, obwohl es doch eigentlich draußen schon Winter ist. Vielleicht hat doch sich mein Papa in diesen Schmetterling verwandelt. Und diese Begegnung mit dem Schmetterling ist dann für den Tag, für den Moment kraftgebend und trostspendend. Und ja, ich denke, dass das in Ordnung ist, es so anzunehmen, wie es einem gerade gut tut, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch nicht zu verleugnen, dass derjenige so in der Form, wie er unser Leben vorher begleitet hat, nicht wiederkommen kann, dass er also auch wirklich tot ist und ich meinen Alltag auch weiterleben kann. Das ist, denke ich, wichtig. Und die Jenseitsvorstellungen, die Kinder immer wieder mit sich bringen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Das können manchmal ein Himmel sein, wo eine Insel ist, wo der Bruder auf einer Insel lebt, die dann ganz liebevoll mit einer Hängematte gestaltet wurde und einem Sonnenschirm und einer kleinen Hütte. Ja, und diese Vorstellung wird dieses Kind vielleicht in 10 Jahren auch nicht mehr haben, weil dann ist er pubertierend, dann hat er eine ganz andere Vorstellung. Und das sagt dir auch deutlich, es ist ein Trauerprozess. Das heißt, es darf sich wandeln und verändern, so wie wir das gerade auch brauchen und es uns gut tut. Und wesentlich ist einfach da auch nochmal nicht zu werten, dass wir einfach nicht sagen, deine Vorstellung ist falsch und doof, nur meine stimmt. Das können Kinder auch gut lernen. Und das letztendlich ist auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, wenn wir weniger das Denken und Tun von anderen bewerten, sondern vielleicht auch nochmal einfach Raum lassen für das, was anderen ja auch nicht schadet.
Ja, Frau Wittlers, wir bedanken uns wirklich sehr herzlich für dieses Gespräch. Es war sehr interessant und auch sehr bewegend tatsächlich. Und ja, vielen Dank, dass Sie uns so persönliche Einblicke in Ihre Arbeit als Trauerbegleiterin gegeben haben. Also vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Schön, dass ihr heute dabei gewesen seid in unserer Folge mit Stefanie Wittlers. In unseren Shownotes haben wir für euch die Homepage von Frau Wittlers verlinkt und dort findet ihr auch Informationen zu ihrem Projekt Leben mit dem Tod, trauernde Familien begleiten. Dieses Projekt ist spendenfinanziert und ermöglicht trauernden Familien eine kostenfreie Trauerbegleitung. Wenn ihr das unterstützen wollt, findet ihr dort die Daten, um zu spenden. Außerdem haben wir für euch dort Bücher und Filme verlinkt, die in der Trauerarbeit mit Kindern helfen. Wenn euch die Begleitung von Trauern und Sterben allgemein interessiert, empfehlen wir euch ganz besonders unsere Folge mit unserem Gast Konrad Göller, der seit vielen Jahrzehnten in der Hospizarbeit tätig ist.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn euch die Folge gefallen hat, einen Like da lasst. Also bis zum nächsten Mal, eure Lilly
und eure Claudia.